Bevor Annika jetzt den Predigttext, den Bibeltext für die heutige Predigt vorlesen wird, habe ich eine Vorbemerkung und eine Frage und eine These vorweg. Zuerst die Vorbemerkung. Gespräche über Gott mit meinem Lebenspartner, gemeint ist Ehepartner, Lebenspartner, aber sicher auch bester Freund, beste Freundin. Also jemand, der einen wirklich sehr gut kennt. Das ist so, das habe ich mir so dabei gedacht. Das war die Vorbemerkung. Die Frage, um die es gehen wird, wie rede ich mit jemand über so etwas Persönliches, eine Herzenssache wie den Glauben, mit jemand, der mich eben wirklich durch und durch kennt. Das heißt auch mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen. Der weiß, wie ich ticke. Vielleicht ist das ja schon ein springender Punkt bei diesem Thema. Das Gespräch in der Partnerschaft verstummt, weil ich ja schon weiß oder vermeintlich schon weiß, was der andere jetzt gleich sagt, wie er ja schon immer denkt. Weil ich schon weiß, und das tötet schon mal eine Kommunikation. Vielleicht ist schon ein erster Gedanke. These für diese Predigt: Gespräche über Gott sind etwas sehr Persönliches. Stimmt. Deshalb sind sie, das wäre die These, geeignet, die Kommunikation in der Partnerschaft wieder neu anzuregen. Gerade weil es etwas sehr Persönliches ist. Wenn man es gut anstellt, wenn man es schlecht anstellt, ich glaube, das geht auch, kann es auch sehr schnell in die Hose gehen und zum Konflikt und in so eine Rechthaberei kommen. Und dann bewirken diese Gespräche über Gott gerade in der Partnerschaft genau das Gegenteil. Damit aber Gespräche über Gott in der Partnerschaft gut laufen, möchte ich ein paar Gedanken, die ich mir darüber gemacht habe, mit euch teilen. Letztlich geht es bei dem, oder das, was ich sage, hat viel mit Kommunikationslehre überhaupt zu tun. Ich habe mich aber inspirieren lassen durch einen Predigttext, durch einen Bibeltext, wo Jesus mit einer Frau ein längeres Gespräch geführt hat. Es steht im Johannesevangelium Kapitel 4 und ist ein Lehrstück gelungener menschlicher Kommunikation. Und das hören wir uns jetzt erstmal an. Annika, bitte.
Jesus verließ Judäa und ging zurück nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sychar, das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war nach dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir einen Schluck Wasser. Seine Jünger waren in das Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau antwortete ihm: Du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch gar keinen Eimer, sagte die Frau, und der Brunnen ist tief. Woher willst du dann das lebendige Wasser haben? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob? Jesus antwortete: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt.
Vielen Dank. Ich möchte jetzt anhand dieses Gesprächs Jesus mit dieser Frau mit euch sechs Zutaten teilen für unsere Gespräche über Gott mit unserem Partner. Beziehungsweise auch etwas allgemeiner gefasst, sechs Zutaten, bei denen, auf die es in der Kommunikation überhaupt ankommt. Und, wie könnte es anders sein, ich habe eine Menge selbst gelernt für meine Partnerschaft mit Eva. Wo ist sie eigentlich? Raus mit den Kindern, oder wie? Eva, das hättest du auch mal hören können. Aber ich fasse mich erstmal meine eigene Nase. Sie wird es dann im Podcast nachhören und mir bei Gelegenheit unter die Nase reiben. Und das ist auch gut so. Die ersten beiden Zutaten. Liebe und Wertschätzung. Liebe und Wertschätzung. Ich nehme euch mal ein bisschen hinein in den geschichtlichen Hintergrund dieser Szene, die wir eben gehört haben. Israel war damals zweigeteilt in so einen nördlichen und einen südlichen Teil. Und Jesus, wie wir gehört haben, wollte vom südlichen Teil, von Judäa, das im Süden, beim Toten Meer, bei Jerusalem, bei Bethlehem, in den Norden reisen, ziehen, nach Galiläa. Das ist beim See Genezareth, bei Kapernaum und bei der Ortschaft Nazareth. Dazwischen, zwischen Norden und zwischen Judäa und Galiläa, liegt Samarien oder Samaria, eine Region da. Und Samaria war so ein etwas dubioses religiöses Mischgebiet. Da lebten so aus Sicht der Juden so Wischiwaschi-Gläubige. Wahre Juden hatten mit diesen Leuten in Samaria nichts zu tun. Die glaubten irgendwie falsch, war man der Meinung. Die hatten sich nicht so richtig entschieden, na, so Wischiwaschi. Die waren auch irgendwie komisch drauf. Das war so eine religiöse No-Go-Area. Wenn es irgendwie ging, hat man es vermieden, da durchzuziehen. Man hat gerne, wenn es sich einrichten ließ, den Umweg außenrum in Kauf genommen. Man hatte Angst, sich von irgendwelchen negativen Vibes da kontaminieren zu lassen. Ist wie jetzt in der Erkältungszeit in der S-Bahn. Bloß nichts anfassen, schön Abstand halten, alles HVV-positiv. Vorsicht. Jesus war das egal. Er zog mitten da hinein und mitten da durch zu denen, gerade zu denen, die so ganz anders glaubten und die so ganz anders lebten und so ganz anders tickten wie er selber. Und dann kam es eben in diesem Samaria zu einer Begegnung mit einer samaritischen Frau an einem Brunnen. Heute müsste man sagen, so eine Art Kaffee, also ein Kaffee quasi, wo man sich eben trifft, was Kleines trinkt, ein Brunnen. Der jüdische Rabbi Jesus ist bei diesem Brunnen und bittet die samaritische Frau. Erstmal überhaupt eine Frau, damals unvorstellbar, zwei unbekannte Frau, Mann, reden irgendwie miteinander. Dann auch noch er, Jude, sie, Samaritanerin, geht gar nicht. Redet mit ihr, setzt sich zu ihr und bittet sie, ihm zu trinken zu geben. Entgegen, komplett entgegen der Gepflogenheiten, der religiösen und kulturellen Gepflogenheiten, gibt Jesus dieser Frau ein Gefühl von Wertschätzung. Jesus zieht dieses Gefälle, was eigentlich da war, jüdischer Rabbi, samaritanische Frau, zieht dieses Gefälle auf Augenhöhe und begegnet ihr mit Liebe und Wertschätzung. Der Punkt ist, wenn ich den anderen, mein Partner oder jemand anderes, wenn ich es ihn spüren lasse, dass ich ihn eigentlich verachte, wegen seines Glaubens oder wegen seines Nichtglaubens oder wegen seines Andersglaubens, er wird das spüren. Er wird das spüren. Egal, was ich sage, meine Botschaft kommt an. Hat ja der kluge Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick gesagt, Du kannst nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren, geht nicht. Alles, was ich tue, ist Kommunikation. Man sagt, Kommunikation ist 10% Inhalt, 35% Ton und 55%, über die Hälfte, Körpersprache, Gestik, Mimik. Das ist erschütternd für einen Prediger. Ich habe mir so viel Mühe gemacht, hier so viele Zettel. 10% Inhalt. Aber zum Glück seht ihr mich. Deswegen lohnt es sich, zum Gottesdienst zu kommen, ja? Ihr seht mich hier vorne, ihr erlebt mich, ja? Ich habe mir ein schickes Sakko rausgeholt heute, extra, dass die Kommunikation stimmt. Man kann nicht nicht kommunizieren, egal was ich sage, die Botschaft wird ankommen. Das, was ich zeige, spricht viel mehr als das, viel lauter als das, was ich sage. Ein Wort an die Männer, ich glaube, die tun sich an der Stelle besonders schwer. Es ist halt so, man kann diesen Punkt nicht mal eben schnell erklären, ohne Händchen halten und auf dem Sofa zu sitzen. Geht halt nicht. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Wir verstehen es nicht, ist aber so. Übrigens nicht nur in der Partnerschaft, gilt auch für die Vorstandssitzung, gilt auch für die Abteilungsleiterrunde. Was? Ja, genau. Muss vielleicht nicht sein, aber man weiß, dass diese zwischenmenschliche Ebene auch anders stattfindet. Jesus gibt dieser Frau erstmal eine dicke Portion Wertschätzung und Liebe und begegnet ihr auf Augenhöhe und herzlich, sodass sie ganz irritiert ist. Ob ihr das noch im Ohr habt? Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Irritierend. Sie war ganz von seiner Herzlichkeit und von seiner Liebe und seiner Wertschätzung regelrecht positiv irritiert. Irritieren wir doch mal öfter. Irritieren wir doch den anderen mal öfter positiv, so dass wir, also indem wir Liebe und Wertschätzung signalisieren. Glaubensgespräche, ganz allgemein und besonders mit dem Partner, glaube ich, kleiner Tipp von mir, nicht so viel reden, Liebe und Wertschätzung zeigen. Das, was wir zeigen, sprechen lassen und weniger das, was wir sagen. Ich muss kurz erzählen, mein Freund Frank, Kommilitone, im Studium hat eine Hausarbeit geschrieben mit dem Titel Kommunikation in der Ehe. Kommunikation in der Ehe. 30 Seiten, wirklich gute, richtige und wichtige Sachen. Mit Fußnoten untermauert. Problem nur, Frank war damals 24 und hatte noch nicht mal eine feste Freundin. Aber was soll ich sagen? Ich bin jetzt 16 Jahre verheiratet. Mal wieder in der Vorbereitung auf diese Predigt, habe immer noch das Gefühl, beim kleinen Einmaleins zu sein und mich an der eigenen Nase zu packen. Wir müssen das immer wieder neu durchbuchstabieren. So schlecht war das gar nicht, was er da geschrieben hat. Und ich glaube, so schlecht ist das auch gar nicht, was ich heute sagen werde. Was nicht bedeutet, dass mir das immer alles gelingt oder uns das alles gelingt. Wir müssen es einfach nur immer wieder neu hören. Deshalb mein erster Punkt, Liebe und Wertschätzung zeigen. Was heißt das praktisch? Ich glaube, es kommt auf kleine Dinge an. Bitte, Danke sagen, Höflichkeitssachen, solche Signale sind so wichtig. Kleine Dinge, bitte, Danke, Höflichkeitssachen. Das andere ist, gute Worte sagen, ein Lob, ein Kompliment, eine nette Bemerkung. Es geht uns so abhanden. Wie viel leichter kommen uns die abschätzigen Sprüche über die Lippen? Wie viel schneller? Ist das nicht absurd? Lasst uns das gesagt sein. Bitte, Danke, ein gutes Wort, eine Berührung, ein Kuss, ein Geschenk. Freitag war Valentinstag. Es wäre die Gelegenheit gewesen. Die Chance ist erst nächstes Jahr wieder. Mist, wieder verpasst. Und es muss von Herzen kommen. Es muss von Herzen kommen. Also nicht wie ich letzte Woche. Erzähl mal noch eine kleine Episode. Wir waren letzte Woche aus, Eva und ich, mit Freunden bei so einem Comedy-Abend da. Und Leute, die wir kannten, Freunde waren da. Und in der Pause, man steht zusammen, ein bisschen Smalltalk. Eva ging es nicht so gut und sagte, ich glaube, ich gehe lieber ein bisschen früher. Du kannst ja noch bleiben, sagt sie zu mir. Sag ich, lass mich nicht lumpen. Ach Eva, ohne dich macht's gar keinen Spaß. Ich komme lieber mit. Kam gut an. Aber sage ich sowas nur vor Publikum, wenn die Bühne da ist? Dann nicken einige. Zu Hause, Hand aufs Herz, kommt mir das auch nicht so leicht über die Lippen. Ist so. Also, liebe Männer, aber auch liebe Frauen, hier gibt's keine Abkürzung. Liebe und Wertschätzung zeigen ist so eine wichtige Zutat in der Suppe. 55%, über die Hälfte, sind diese kleinen Dinge. Worte, Gesten. Wir könnten uns eine Scheibe an Jesus abschneiden. Das gefällt mir an dieser Begegnung, wie er Liebe und Wertschätzung gezeigt hat. Gerade dann, wenn es um Glaubensgespräche geht. Das waren die ersten beiden Zutaten. Die zweiten beiden: Fragen und Zuhören. Bei Gesprächen über Gott geht es nicht darum, dass wir den anderen bekehren und ihm unsere Marke von Religion aufdrücken. Aber es geht darum, dass wir das, was uns kostbar ist, mit dem anderen teilen. Unser Glauben. Gottes Liebe gilt doch nicht nur uns oder gilt doch nicht nur mir. Es gilt doch allen Menschen, gerade auch mit dem ich zusammen in einer Wohnung lebe. Oder meiner besten Freundin, meinem besten Freund. Wie könnte ich das, was mir so kostbar ist, nicht mit ihm teilen? Wie könnte ich die Liebe Gottes, die ich erfahren habe, nicht mit dem Nächsten teilen, mit meinem Partner teilen? Das ist was komplett anderes, als ihn bekehren zu wollen und ihm was aufdrücken zu wollen. Das ist es doch gerade bei Johannes 4, bei diesem Text, den wir gehört haben. Das ist ja gerade nicht diese Holzhammer-Bekehrungsgeschichte. Trotzdem, oder bitte, gerade deshalb geht die Frau am Ende weg und sagt, Jesus ist die Quelle des Lebens. Ich hab's gerafft. Durch diese Begegnung, gerade wie sie war, habe ich es verstanden. Also, wie können wir Glaubensgespräche mit Menschen führen, denen wir ganz nahe stehen? Erste Zutat, habe ich gesagt, Liebe und Wertschätzung teilen. Zweite Zutat, echtes Zuhören und Fragen. Wirklich Interesse zeigen. Da sitzen die zwei also am Brunnen, Jesus und diese Frau, reden über Wasser, über Trinken. Irgendwann reden sie über Durst und irgendwann reden sie über das tiefere Thema dahinter, nämlich über den Lebensdurst, über die Träume, über die innersten Wünsche, auch über das eigene Scheitern, die unerfüllten Wünsche, die eigenen Gefühle und so weiter. Und plötzlich reden sie über die Quelle des Lebens. Wie ist das passiert? Wie ist dieses Gespräch dahin gelangt, dass sie plötzlich über diese Glaubensdinge sprechen? Durch Fragen und Zuhören. Jesus hat sich wirklich für diese Frau interessiert. Für ihre Gefühle, für ihre Träume, für ihre innersten Sehnsüchte. Ich glaube, diese Frau hatte das Gefühl, das hat sie so irritiert, dass dieser Fremde, auch noch dieser jüdische Rabbi, sich wirklich für sie interessiert. Ich muss kurz erzählen, 97 ist schon ein paar Jahre her, war ich auf einer USA-Reise nach meinem Vikariat. Hatte ich mir das vorgenommen, so auf eigene Faust. Ich hatte 2 Tickets gebucht, Frankfurt, New York und Rückflugticket San Francisco, Frankfurt. Dazwischen lagen 3 Monate und ein Kontinent. Und mein Plan war, mich irgendwie von Ost nach West durchzuschlagen. Und es hat auch geklappt. Aber das ist nicht, was ich erzählen will. Ich habe auf dieser Reise ein Ehepaar kennengelernt. Bruce und Erika. Erika war so ein bisschen deutscher Abstimmung, so ein bisschen spröde, so wie wir Deutschen so sind. Bruce war so ein richtiger Amerikaner, war Diakon in seiner Gemeinde, so ein bisschen, ja, so, manchmal dachte ich, so ein bisschen dusselig auch irgendwie. Sie war Lehrerin. Aber er war irgendwie locker, er hatte so einen richtig alten, schweren Cadillac, glaube ich, oder sowas war. Das durfte ich auch mal fahren. Tolles Gefühl. 20 Liter verbraucht oder so ähnlich. Schrecklich. Die beiden, wir hatten dann einen Ausflug irgendwie, da war noch jemand da, so ein anderer Gast noch, und wir hatten uns zum Ausflug eingeladen, sie hatte einen Ausflug gemacht, und davon irgendwie, sie hatte einen Ausflug gemacht und kam dann nach Hause, und er bat sie doch, von diesem Ausflug zu erzählen. Sie sagte, davon hast du doch schon gehört. Und das stimmte, er hatte von anderen Freunden, die beiden hatten, schon davon gehört. Und er sagte dann, ja, ich habe schon davon gehört, aber ich habe deine Version der Geschichte noch nicht gehört. Und das fand ich irgendwie, das ist mir hängen geblieben. Das fand ich so ein Zeichen von Liebe, dass er sagt, also gut, ich habe die Fakten, habe ich schon mitgekriegt, aber deine Version, ich meine, wie du es erlebt hast, das weiß ich noch nicht. Also er hat ihr das Gefühl gegeben, was du damit erlebt hast, das interessiert mich. Und das fand ich echt toll. Es kommt nicht auf die Fakten an, sondern auf das, was man damit erlebt hat und dass man sich dafür interessiert. Wie erfahren wir das, was den anderen wirklich interessiert hat in dem Zusammenhang? Wie erfahren wir, was er dabei gefühlt hat? Wie kommen wir in einem Gespräch über das dahinter, über diese existenziellen Fragen, diese Träume, diese Sehnsüchte? Wie kommen wir in so einem Smalltalk-Gespräch auf ein tieferes Gespräch? Durch Fragen und Zuhören. Zuhören ist wahnsinnig schwer. Zuhören, ich meine jetzt wirklich zuhören, ohne mit dem Schlüssel zu spielen. Das war Eva. Zuhören, ohne mit den Gedanken ganz woanders zu sein. Zuhören, ohne einfach den Text abzuwarten, bis man mit dem, was man schon längst sagen will, endlich zu Potte zu kommen. Fachleute sagen, 75% unserer Kommunikation wird missverstanden. Wieso? Weil man nicht zuhört. Weil man zwar hört, aber nicht zuhört. Ihr habt schon mitgekriegt, Eva sitzt da hinten. Wir werfen uns ab und zu Blicke zu. Bei uns ist das auch eine gewisse Schwierigkeit. Eva macht zum Spaß da manchmal so kleine Testfragen. Wenn sie mir zum Beispiel am Abend vorher erzählt hat, wo sie am nächsten Tag abends hingehen wird, und sie sagt Tschüss und ich sage Tschüss, sagt sie, und wohin gehe ich? Vorgestern hat es geklappt. Eine Untersuchung hat ergeben, dass der Mensch 650 Worte pro Minute hören kann, aber nur 150 Worte pro Minute reden. Das ergibt einen Langeweile-Faktor von 500. In diesem Langeweile-Faktor spielen wir mit dem Schlüssel, sind mit den Gedanken ganz woanders und kriegen die Hälfte eben nicht mit. Gerade gestern habe ich wieder so ein Gespräch mitgekriegt. Ich war mit unserem Sohn David bei so einem Kindergeburtstag, und das war in so einer Soccer-Indoor-Halle, ganz schick. Und da war eine andere Mutter, deren Sohn war auch irgendwie da eingeladen. Und neben ihr saß ein Typ, also ich glaube, am Ende ging es da um, also er wollte sie irgendwie anbaggern. Ich habe nur so die Hälfte mitgekriegt, so ein paar Wortfetzen. Er war, wie sage ich das jetzt mal, diplomatisch ein bisschen einfach gestrickt. Irgendwie Fußballer. Ich kriege irgendwas mit von früher mal vierte Liga und so, also ganz wichtig. Und er hat ihr irgendwas erklärt über Relegationsspiele und so, also wie man von der dritten Liga in die vierte absteigen kann und von der vierte in die dritte wieder hoch und so. Also ganz wichtig, war ihm sehr wichtig, ihr das zu erzählen. Was muss ich sehen? Natürlich in der Vorbereitung für heute auf Zack, wie eine gute Kommunikation abläuft, habe ich gesehen, läuft völlig falsch. Er erklärt voller Leidenschaft sie. Er hat da irgendwie so eine App noch, da hat sie irgendwas mit dem Handy irgendwas erklärt, wahrscheinlich eine Tabelle oder so. Sie guckt spazieren, ist überhaupt nicht bei der Sache, stellt keine Fragen, nichts. Habe ich mir erlaubt, wie ich so bin, mal kurz da dazwischen zu gehen und zu sagen, sie so anzusprechen, dass es gerade völlig falsch läuft. Sprach sie an und sagte, Entschuldigung, das ist ihm jetzt total wichtig, was er da sagt. Du musst jetzt so Sachen sagen wie, oh, das ist ja wahnsinnig interessant. Und was du alles weißt, du bist ja klug. Nichts davon. Es wäre so einfach. Aber Kommunikation läuft immer mal wieder falsch. Auch gestern. 3 Hörhilfen für diesen Punkt. Zuhören und fragen. Erstens, oder vor allem zuhören. Erstens, höre mit deinen Augen. Haben wir vorhin schon gesagt, Körpersprache ist über die Hälfte. Zugewandt, angucken, höre mit deinen Augen. Den Punkt weiß ich von Eva. 2. Punkt, höre mit deinem Gehirn. Echtes Zuhören ist Denkarbeit, ist auch ein Stück Konzentration. Ich will das jetzt mitkriegen, was das mit dem Abend, wo meine Frau hingeht, auf sich hat und mit diesen Relegationsspielen. Es ist ihm einfach wichtig. Zuhören ist Denkarbeit. Höre mit den Augen, höre mit dem Hirn und höre mit dem Herzen. Was ist die Mitteilung dahinter? Auch nachfragen. Was ist dir daran so wichtig? Nicht nur, was gesagt wird, sondern auch, was damit gemeint wird. Das war die 2. Zutat. Oder die beiden nächsten Zutaten. Liebe und Wertschätzung. Zuhören. Und fragen. Echte Kommunikation heißt aber auch, dass wir dem kritischen Punkt in so einer Kommunikation nicht ausweichen. Stimmt, viele unserer Gespräche eskalieren. Vielleicht gerade an dem Punkt Glauben. Es ist etwas sehr Persönliches. Es ist etwas sehr Innigliches, etwas sehr Wesentliches eines Menschen. Meistens, weil wir zu schnell anvisieren und zu ungestüm bei der Sache sind und nichts von dem beherzigen, was ich gerade gesagt habe und auch oft vergesse. Liebe und Wertschätzung, aktives Zuhören und Fragen, Fehlanzeige und am Ende knallt es, kein Wunder. Aber man kann auch auf der anderen Seite des Pferdes herunterfallen, indem man den kritischen Punkt umgeht. Jesus hätte ja in diesem Gespräch einfach sagen können, gute Frau, wo man seinen Lebensdurst stillt, das muss jeder selber wissen. Aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Du bist okay, ich bin okay. Lass uns zusammen ein Glas Wasser trinken und gut. Hat er aber nicht. Weil es normal ist, und ein Zeichen echter Liebe und Wertschätzung, dass wir mit dem anderen das teilen, was uns innen bewegt. Dass wir unsere Erfahrung, unseren Reichtum, den wir in der Liebe Gottes erfahren haben, mit unseren Freunden, mit unseren Partnern teilen. Das griechische Wort für Wahrheit heißt Aletheia. Aletheia. Aletheia heißt so etwas wie Aufdeckung. Aletheia, Aufdeckung oder Entdeckung. Dass ich das, was ich entdeckt habe, mit anderen teilen. Darum geht's. Mich erinnert das immer an die Bibelgeschichte der drei Weisen aus dem Morgenland, die zum Kind von Bethlehem kommen. Sich niederknien. Und dann heißt es da im Matthäus-Evangelium, und sie taten ihre Schätze auf. Und sie taten ihre Schätze auf. Das ist für mich Mission. Dass wir auf den anderen zugehen und mit ihm unsere Schätze, den Schatz unseres Glaubens auftun und mit ihm teilen. Entdeckung, Aletheia, Wahrheit. Dass wir uns die Wahrheit nicht um die Ohren hauen, sondern dass wir gemeinsam entdecken. Dazu gehört Mut und Ehrlichkeit. Vielleicht auch großer Mut und unbequeme Ehrlichkeit. Dieses Gespräch war ja an einem kniffligen Punkt. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr. Die Frau sagt, du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob. Jesus antwortete, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Sagt sie, Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Das war ein kniffliger Punkt. Das ist ein kniffliger Punkt, dass Jesus die Quelle des Lebens ist. Dass Jesus die Quelle des Lebens ist. Das ist unbequem zu hören. Moment mal, was ist mit den anderen Quellen? Natürlich sind uns diese Ich bin okay, du bist okay Gespräche lieber. Aber sie führen nicht in die Tiefe. Und wir kommen nicht an den Punkt. Wir verwechseln oft Toleranz mit Meinungslosigkeit. Das ist es doch gerade bei der Toleranz, dass da auch ein unbequemer Standpunkt gesagt werden darf. Und gehört werden will und ausgehalten werden muss. Ohne, dass man gleich als fundamentalistisch abgestempelt wird oder als radikal oder als homophob oder sonst etwas. Toleranz ist, dass wir das aushalten, was der andere da sagt. Auch wenn es ein pointierter Standpunkt ist. Ich glaube, Jesus Christus ist die Quelle des Lebens. Das ist schwer auszuhalten, ich weiß. Aber ich sehe das so. Und das ist okay. Wir sehen die Dinge manchmal anders. So ist das Leben. Eine gute Freundin von uns hat vor einiger Zeit auf einer Party, wo es auch um dieses Thema ging, über den Glauben und Glauben weitertragen und so weiter, hat sie gesagt, heutzutage ist es schwieriger zu bekennen, ich bin gläubige Christin, als sich als homosexuell zu outen. Sie muss es wissen, denn sie ist beides. Noch drei Praxistipps zum Thema Mut und Ehrlichkeit in Gesprächen über den Glauben, über Gott. Ein Gedanke. Hauptthemen und Randthemen nicht verwechseln. Also lasst uns gut überlegen, wo wir kämpfen. An welcher Stelle wir sagen, das ist mein Standpunkt und von dem weiche ich jetzt auch erstmal nicht ab. Dass wir nicht so Nebenschauplätze aufmachen. Über die lohnt es sich nicht zu streiten. Aber es gibt ein paar Hauptpunkte, über die lohnt es sich auch mal in einen Streit zu gehen. Was sind deine Hauptthemen? Wofür willst du kämpfen? Das Zweite, Ich-Botschaften, sagt man ja so schön in der Kommunikationslehre. Ich-Botschaften sagen, also nicht so als allgemeine Wahrheit immer alles hinstellen, sondern ich spreche über das, was ich erfahren habe, was ich glaube, wie ich die Bibel verstehe und so weiter. Ohne gleich alle immer mit zu vereinnahmen und in Sippenhaft zu nehmen. Dass wir bezeugen. Wir sollen bezeugen. Seid meine Zeugen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Seid meine Zeugen. Bezeugt das, was ihr glaubt, was ihr verstanden habt und wie ihr die Dinge seht. Und weise mutig auf Jesus und auf die Bibel hin. Weise mutig auf Jesus hin. Es ist doch so, nicht wir haben die Wahrheit, sondern wir weisen auf sie hin. Das dürfen und das sollen wir. Lasst uns auf Jesus hinweisen. Lasst uns auf die Bibel hinweisen. Heißt auch, weg von uns, dahin. Jesus ist die Quelle des Lebens. Das hat die Frau erfahren und sie ist am Ende überglücklich, weil da etwas gelungen ist an Kommunikation. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei euren Gesprächen über Gott mit eurem Partner, mit eurer Partnerin und darüber hinaus. Amen.